Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist immer noch Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Und wir steigen ein mit dem Spiel Leicester gegen Liverpool. Das Topspiel am 24. Spieltag. Und in der Startelf hat Jürgen Klopp dieses Mal auf Thiago verzichtet. Für ihn kam Milner in die Startelf. Auf Thiago kommt ja im Moment immer mehr Kritik zu in England, da seine Spielweise immer ein bisschen mehr belächelt wird. Da wird von Querpässen geredet, das kennen wir auch noch aus Deutschland zum Teil. Würdest du sagen, dass Thiago immer noch Stammspieler ist bei Liverpool oder sein sollte zumindest?
Kommt auf den Gegner an. Also an sich ist Thiago mit seiner Qualität unbestritten und Klopp hat das auch immer wieder betont. Der braucht Zeit, der wird wieder reinkommen und er wird auch dieser unumstrittene Stammspieler werden. Für mich ist er auch jetzt schon in diesem Kreis der 13, 14 besten Spieler von Liverpool. Und er kam ja auch früh rein, weil Milner sich leider verletzt hat. Und ja, ich glaube, in Zukunft kann man auf jeden Fall auf ihn setzen.
Ja, du sagst es, er kam rein in der ersten Halbzeit noch. Die ganze erste Halbzeit war ja relativ chancenarm. Da konnte keine Mannschaft wirklich gefährlich werden und überzeugen. In der zweiten Halbzeit war es dann allerdings Mo Salah, der wieder einmal für Liverpool ein wichtiges Tor erzielte und den Führungstreffer markierte, nach einer unglaublichen Vorarbeit von Roberto Firmino, der da blind den Ball ablegt für Salah. Ein tolles Tor.
Ja, absolut. Also ich weiß ja, du bist nicht der größte Firmino-Supporter, aber das musst du anerkennen, ein Geniestreich.
Ja, absolut. Tolles Tor. Und ja, Firmino ist auch nicht gut in Form gerade, aber den legt er trotzdem gut zurück. Dementsprechend 1-0 für Klopp. Und da sah es ja eigentlich so aus, dass das ein gutes Spiel werden könnte für Klopp. Aber es kam wieder mal anders.
Ja, genau. Also eigentlich jeder hat damit gerechnet, dass Liverpool das nach Hause fährt, endlich mal wieder gewinnen. Sie hatten ja schon zuvor 2 Spiele in Folge verloren. Doch ab der 78. Minute ging es dann wieder los, dass Liverpool eingebrochen ist. Sie haben innerhalb von 7 Minuten 3 Tore kassiert. Wieder der Torwart Alisson, der Welttorhüter, beteiligt gewesen. Einen riesen Aussetzer gehabt, zusammen mit Kabak, der sein Debüt gegeben hat. Und dann am Ende haben sie wieder 3-1 verloren. Und es ist die dritte Niederlage in Folge in der Liga.
Ja, lass uns die Tore ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Da war zuerst Maddison mit einem direkten Freistoß erfolgreich. Den wollte er eigentlich, glaube ich, in den Pulk einfach mal reinspielen. Ist dann durchgerutscht und landete dann im Tor. Da konnte man, glaube ich, keinem irgendwie eine Schuld geben. Aber du sagst es, beim Führungstreffer durch Jamie Vardy kamen sich dann Alisson und der Schalker Leihspieler Ozan Kabak gehörig in die Quere am 16er. Und ja, da fehlte einfach die Kommunikation bei einem langen Ball. Beide hauen dann am Ende über den Ball und Vardy ist wieder mal der lachende Dritte, muss nur noch ins leere Tor einschieben. Würdest du da Alisson die Hauptschuld geben, weil er ist ja eigentlich dafür verantwortlich, dass er kommuniziert und dass er Kabak dann auch sagt, ja, ich habe den Ball, oder da fehlt einfach von beiden die Kommunikation?
Also für mich ganz klar, Alisson ist schuld. Also wenn du als Torwart rauskommst und als Torwart, du siehst ja die Situation, Kabak hat ja den herausstörenden Torwart nicht gesehen und dann ist es in deiner Verantwortung, dich zu melden. Also egal, ob man eine Sprache spricht, ob man sich seit einem Jahr oder seit einem Tag kennt, dann musst du den zusammenschreien, dass der nicht hingeht. Also als Torwart muss das dein Ball sein.
Ja, ganz spannender Wert bezüglich Alisson. Er hält im Moment 66% der Schüsse, die auf sein Tor kommen. Im Vergleich dazu 2018, 2019 waren es noch 77%, also ein Abfall von 11%. Das ist für einen Torwart viel zu viel. Und ja, in diesem Fall hat er zwar keinen Ball quasi reingelassen, der auf sein Tor kam, aber da stimmt trotzdem auch einfach die Kommunikation nicht. Und danach konnte Leicester noch auf 3-1 erhöhen durch Harvey Barnes. Mit einem ganz schnellen Angriff konnten sie da das 3-1 erzielen. Und Klopp meinte nach dem Spiel auch, dass dieses Tor ihn am meisten aufgeregt hätte, weil er meinte, man darf so überhaupt nicht verteidigen und auch überhaupt nicht so offen stehen gegen Leicester.
Also kann ich eigentlich nicht so ganz verstehen. Also ich denke am Ende, wenn Leicester dann 2-1 führt, dann musste Liverpool nochmal aufmachen, musste offensiver stehen. Aber man kann natürlich verstehen, was er meint. Das war das einzige Tor, was wirklich herausgespielt wurde. Also davor der direkte Freistoß, der dann da so als Halbflanke, Halbschuss durchgeht. Sowas passiert, das kannst du auch irgendwie nicht verteidigen. Das ist einfach unglücklich gelaufen. Zweite war ein individueller Fehler. Das dritte eigentlich als einziges Tor, was richtig herausgespielt wurde. Aber also ich finde, gerade zu dem Zeitpunkt konntest du das Tor kassieren. Also die haben einfach Top-Konterspieler. Selbst Harvey Barnes konnte am Ende im letzten Drittel nochmal querlegen. Hat er nicht gemacht, hat dann selber stark abgeschlossen. Aber sich darüber aufzuregen, schwierig. Für mich eher fraglich, wie man dann so ein Spiel nach 1-0-Führung so aus der Hand geben kann, innerhalb von 7 Minuten. Also unbegreiflich.
Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen, weil das wären ja eigentlich die Spiele gewesen, die Liverpool in den letzten Jahren immer gewonnen hätte. Sie führen 1-0, machen auch eigentlich ein besseres Spiel als der Gegner. Normalerweise hätten sie dann das 2-0, das 3-0 nachgelegt und jeglichen Zweifel im Keim erstickt. Aber hier fangen sich dann eben innerhalb von 7 Minuten 3 Tore, unglaublich. Und das ist halt der große Unterschied dann wohl zu dem, ja, zu den letzten Jahren und auch zu dem Meisterjahr.
Ja, genau, ist alles Formsache. Also das ist ja kein Zufall, dass wir im Moment über Alisson sprechen, über einen Firmino, der nicht gut in Form ist. Irgendwie, sie haben einfach im Moment keinen Lauf. Auch Klopp steht so ein bisschen in der Kritik. Also das war ja in den letzten Jahren nie der Fall, aber im Moment wird diese Kritik doch lauter und es ist ja schwierig, jetzt Argumente zu sammeln für Liverpool, wenn du dreimal in Folge verlierst, dieses klare Standing oben nicht mehr hast gegen City. Aber umso erfreulicher, dass sie jetzt unter der Woche mal wieder ein Erfolgserlebnis fahren konnten.
Ja, jetzt konnten sie mal in der Champions League überzeugen gegen Leipzig, aber in der Liga sind sie trotzdem seit 3 Spielen sieglos, haben diese allesamt noch verloren. Der Rückstand in der Liga beträgt im Moment auf City, auf den Tabellenersten, 13 Punkte und auf Leicester im Moment auch schon 6. Roy Keane, dem ehemaligen Manchester United-Kapitän, geht das sogar im Moment so weit, dass er meint, Liverpool seien Bad Champions, also schlechte ja, Meister eigentlich. Dazu kann man auch ja, den Fakt zählen, sie haben im Moment 27 Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der Meistersaison. Das ist ein Rekord. So schlecht war noch nie ein Meister in der nächsten Saison. Und auch in der Statistik Expected Goals gegen sie, da rangieren sie im Moment nur auf dem 11. Rang in der Tabelle, also Mittelmaß. Das heißt, defensiv stehen sie auch nicht sicher. Alisson habe ich gerade schon angesprochen, seinen Abfall in der Quote der gehaltenen Bälle. Also definitiv ist da die Verteidigung in diesem Jahr ein Faktor, warum es überhaupt nicht läuft.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Statistiken sprechen für sich. Wenn du hinten diese Grundstabilität nicht hast, dann kannst du auch nicht Meister werden. Und dieses Problem, was Roy Keane angesprochen hat, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass es auch mental extrem schwierig ist. Sie sind ja nicht nur Meister geworden, sondern davor auch schon Champions League-Sieger. Also sie haben alles gewonnen, auch in dieser Zusammensetzung. Und dann wieder rauszugehen in die nächste Saison mit dem hundertprozentigen Willen, das zu wiederholen. Also du hast ja keine neuen Ziele mehr, weil du hast alles erreicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, dann diese letzten Prozente irgendwie rauszuholen und sich neu zu motivieren, neue Sachen einzustudieren, weil du musst besser werden. Wenn du das Niveau nur hältst, wirst du immer überholt werden.
Ja, Roy Keane und sein Spruch lautet ja immer, the key to consistency, the key to greatness is consistency. Also man muss konstant sein, um wirklich ja groß zu sein. Und das war ja vor allem auch diese Man U-Mannschaft, der er angehörte, die 5 Ligatitel insgesamt, und er konnte ja viele Ligatitel insgesamt gewinnen zu seiner Zeit. Und sie waren halt einfach konstant und deswegen waren sie auch im Nachhinein betrachtet eben so eine tolle Mannschaft. Und Liverpool kann es im Moment noch nicht auf den Rasen bringen, diese Stabilität, die eine große Mannschaft ausmacht. Und ich denke, sie werden im nächsten Jahr neu angreifen müssen, weil in diesem Jahr kann es nur noch sein, Schadensbegrenzung und irgendwie in die Champions League zu kommen.
Ja, genau, wo wir gerade von fehlender Konstanz sprechen, können wir, glaube ich, auch ganz gut zum nächsten Spiel übergehen, zu Arsenal, die nämlich gegen Leeds gespielt haben zu Hause, der 10. gegen den 11. jetzt. Und ja, ich habe so ein bisschen angedeutet, das unkonstante Arsenal konnte dabei jetzt mal wieder liefern und sie schlugen Leeds zu Hause mit 4:2, also doch durchaus ein Ausrufezeichen, sah auch wieder richtig gut aus und vor allem der Rückkehrer Aubameyang stand da im Fokus, ne?
Ja, der konnte 3 Tore erzielen bei seiner Rückkehr in die Startelf. Und ich fand vor allem auch das Zusammenspiel mit Martin Ødegaard, dem Leihspieler von Real Madrid, konnte sehr überzeugen. Und das ist ja auch einfach eine wahnsinnig gute Offensive, die Arsenal da auf den Platz bringen kann, wenn alle Spieler fit sind.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Also, als ich dann diese Aufstellung von Arsenal gesehen habe, ich habe mich so ein bisschen erwischt, dass mir das richtig, richtig, richtig gut gefällt. Also, mal die Viererkette jetzt ausgeklammert, hast du Doppel-Sechs mit Daniel Ceballos, auch ein technisch riesig veranlagter Spieler, dem der Durchbruch noch nicht gelungen ist. Daneben Xhaka als defensiver Abräumer, wo ich immer noch Fan bin. Also, so als Aggressive Leader im Mittelfeld gibt's, glaube ich, nicht viel bessere. Dann davor die Dreierkette. Einfach nur brutal viel Potenzial und Talent mit Saka auf Außen und Smith-Rowe, der ja mit Ødegaard jetzt so ein bisschen öffentlich zumindest im Konflikt stand, wo gesagt wurde, dass ja nur einer von beiden diese Zehnerposition bekleiden kann. Jetzt wurde es erstmal so gelöst, dass einer von beiden dann immer auf Außen ausgewichen ist. Also diese Dreierkette Kette dann quasi vor den beiden Sechsern brutal stark mit ganz viel Talent. Und davor Aubameyang so ein bisschen als Kontrast, schon als dieser gereifte Spieler, der vorangehen kann und ja, in diesem Spiel das auch geschafft hat mit unglaublichen Toren.
Ja, der Konkurrenzkampf bei Arsenal in der Offensive sollte auf jeden Fall mal so langsam richtig Fahrt aufnehmen. Und Smith Rowe ja auch mit einem wunderbaren Assist für Aubameyang für sein drittes Tor. Zwischenzeitlich konnte Arsenal ja mittlerweile 4-0 in Führung gehen. Und dann sah es ja nach einem Kantersieg aus. Dann konnte Leeds verkürzen nach einer Ecke. Und dann schwamm Arsenal auf einmal wieder. Also beim Stand von 4-1 wurden sie unsicher. Die Bälle kamen nicht mehr so an. Sie haben auch mehr Druck bekommen von Leeds natürlich. Dann kam auch das 4-2. Und ich denke, allen Arsenal-Fans hat er mal wieder das Herz kurz ausgesetzt zu schlagen. Weil das kennt man ja schon, dass sie einfach so ein Spiel nicht durchspielen.
Ja, ich finde das top, wie es gelaufen ist, weil dieses Spiel zeigt eigentlich so die zwei Seiten von Arsenal. Auf der einen Seite dieses Riesenpotenzial und wenn die einmal einen Lauf haben, wenn Aubameyang in Topform ist, wenn die drei dahinter performen, dann können die jeden schlagen, spielen eine Top-Halbzeit, 4-0, alles gut. Ja, und dann fangen sie an zu schwimmen nach so einem Spielverlauf, weil eben diese Konstanz fehlt und diese letzte Abgezocktheit. Und also die Defensive, tut mir leid, das ist auch nicht Top 6, das ist ja, gerade mit einem Gabriel, mit einem Cedric, das sind Spieler, manche hier aus Deutschland, die kennen die gar nicht. Also das ist ja nicht mehr diese Namen, die Arsenal früher hinten hatte.
Ja, definitiv, da fehlt auch die Stabilität in der Defensive, ähnlich wie bei Liverpool. In der Tabelle belegt Arsenal mittlerweile den 10. Rang und es sieht alles nach einer Saison der Mittelmaße aus für Arsenal. Ja, vielleicht könnte noch was gehen Richtung Europa League, aber da müsste schon viel zusammenlaufen, vor allem, weil da ja auch starke Konkurrenten sind in diesem Bereich. Allerdings gibt es Mannschaften, die höhere Ambitionen nach wie vor haben. Eine ist zum Beispiel Chelsea, das gegen Newcastle gespielt hat an diesem Wochenende. Und da gab es ja eine riesige Überraschung in der Aufstellung von Thomas Tuchel.
Ja, und das war der Torwart, nämlich ist Kepa nach langer Zeit wieder zurück in die Stammelf rotiert. Sorgte für viel Irritation, weil ja auch der sonstige Torwart Mondi eigentlich eine gute Saison gespielt hat, durchschnittlich ohne große Fehler. Und jetzt Kepa, also diese Rotation, wie erklärst du dir das?
Ja, ich denke, dass das auch ein Versprechen war von Tuchel vielleicht an die Führungsetage, dass er eben diese Big Money Player, Spieler, die für eine horrende Summe eingekauft wurden, dass er die eben wieder stärker einbinden will und die auch ja, wieder zu ihrer alten Stärke zurückführen will. Kepa wurde 2018 ja für 80 Millionen aus Spanien geholt. Laut dem von mir sehr geschätzten Portal transfermarkt.de beträgt sein Marktwert mittlerweile nur noch 15 Millionen. Also diese Differenz zwischen Marktwert und Ablöse ist einfach unglaublich. Er ist ja auch eigentlich ein ganz guter Torwart, wenn er selbstbewusst ist. In diesem Spiel hat er ja auch durchaus einen guten Auftritt gezeigt. Wie fandest du ihn?
Ja, hat er sehr gut gemacht, 0 gespielt. Ich denke, das ist gerade für ihn jetzt auch sehr wichtig. Hatte ein, zwei richtig gute Paraden mit drin. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Vereinbarung vorher war. Vielleicht bin ich da auch nur zu naiv, aber ich würde tippen, dass er einfach eine gute Trainingswoche hat und Tuchel ihn belohnen wollte. Aber das wissen wir natürlich nicht, weil sowas natürlich nie an die Öffentlichkeit gehen wird. Aber ja, du sagst es, also diese Differenz von 65 Millionen, das ist unfassbar. Und ich denke, sie werden versuchen, alles dran zu setzen, diese Lücke irgendwie zu schließen und ihn ja dahin zu bekommen, wo man ihn haben wollte, nämlich als Topstar eigentlich dieser Mannschaft im Tor, als Rückhalt. Aber das konnte er nun mal in den letzten Wochen überhaupt nicht abliefern.
Ja, was ja auch dabei ein bisschen pikant ist, er hat jetzt die eigentliche Nummer 1, Mendy, wieder verdrängt, für dieses eine Spiel zumindest, aus dem Tor. Und Mendy war ja auch ein absoluter Lampard-Transfer. Lampard wollte ihn ja unbedingt aus Frankreich verpflichten. Und auf der Linie hat er ja auch durchaus seine Stärken unter Beweis gestellt. Aber für das Spiel von Tuchel, der ja betont fußballerisch agieren will und das von hinten rausspielen will, passt Mendy wahrscheinlich auch nicht so ganz. Und vielleicht ist es ja auch deswegen von Tuchel so gemacht worden, weil er mit Kepa einfach einen besseren Torwart fußballerisch haben will.
Ja, stimme ich dir zu. Also Kepa ist wahrscheinlich eher so der Tuchel-Style, als es Mondi ist. Wird abzuwarten sein, vielleicht kann er sich ja sogar durchsetzen. Andere Personalie interessant, vor allem aus deutscher Sicht, ist Timo Werner, der endlich mal wieder treffen konnte. Also ich weiß gar nicht, nach wie vielen Minuten er jetzt endlich nach einer Ecke, was meine ich, dann mal den Ball reinstochern konnte. Ganz wichtig.
1000 Minuten.
Ich weiß gar nicht, hat er noch das andere Tor vorbereitet? Auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel von ihm, hatte zwar auch am Anfang ein, zwei Chancen, die er liegen gelassen hat, aber trotzdem wichtig, dass er wieder in Fahrt kommt.
Ja, wie du sagst, Er hatte auch beim 1-0 durch Giroud seine Füße im Spiel und macht da einen sehr, sehr guten Lauf auf links mit dem scharfen Ball nach innen. Und Giroud kann dann in der Mitte verwerten für den zuvor ausgewechselten Abraham, war der ins Spiel gekommen. Mittlerweile steht Chelsea auf dem 4. Rang in der Tabelle und nimmt damit den letzten Champions League Platz ein. Und im Moment steht da also Liverpool nur außerhalb der Champions League Ränge. Dann kommen wir abschließend zu den Ergebnissen des 24. Spieltags. Und da machen wir den Anfang mit dem von uns besprochenen Leicester gegen Liverpool 3-1. Crystal Palace verliert zu Hause gegen Burnley 0-3. Man City gewinnt ebenfalls mit 3-0 zu Hause gegen Tottenham. Darüber können wir auch nochmal kurz sprechen, denke ich.
Ja, von den Namen her ein absolutes Topspiel und wahrscheinlich haben es die meisten auch in unseren drei Spielen, die wir näher besprechen, erwartet. Aber für uns war es eigentlich alles wie erwartet. Also City im Moment eine Riesenmannschaft, die haben so einen unfassbaren Lauf. Und das Gesicht dieses Laufs, Gündogan hat auch wieder doppelt getroffen, also bei dem läuft es unfassbar gut. Zu dem Spiel kann man nicht viel sagen. City mit totaler Dominanz, Riesenspielklasse, Foden wieder toll gespielt, Rodrigo, vielleicht zu der Elfmeter-Thematik können wir gleich nochmal kurz erzählen, aber sonst läuft alles rund.
Ja, du sagst es, Rodri macht den Elfmeter rein. Da gab es ja ein großes Hin und Her in den letzten Wochen, wer die Elfer da schießen soll, nachdem da einer nach dem anderen versagt hat vom Punkt. Diesmal war also Rodri an der Reihe. Er hat ihn reingemacht, aber auch nicht so sicher, kann man ja jetzt mal sagen, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also Lloris war da, war dran und den muss er auch eigentlich halten. Also der war weder feste noch unfassbar gut platziert. Flach in die Ecke, ja. Aber in Lloris in Normalform hält ihn. Also soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster und ich glaube, dass er auch den nächsten Elfmeter nicht wieder schießen darf.
Dann wollte ich noch mal kurz über das 3-0 sprechen, das ja natürlich auch von Gündogan erzielt wurde. Aber die Art, wie er dieses Tor erzielt hat, das war in perfekter Stürmermanier. Ederson, der Torwart, hat da den Ball am Fuß im eigenen 16er. Und Gündogan zeigt seinen Laufweg an in der gegnerischen Hälfte, was ja eigentlich unglaublich ist für einen eher defensiven Mittelfeldspieler oder zumindest für einen Achter, da auf einmal in der vordersten Linie beim Abstoß zu stehen. Ederson spielt den perfekten Ball in den Lauf von Gündogan, der dann auch einfach es super macht, seinen Gegenspieler noch wegdrückt in bester Stürmermanier erneut und dann ganz cool bleibt. Also dieses 3-0 war auch einfach ein Sinnbild von seiner Klasse vorm Tor.
Ja, ich denke auch, also so ein Tor erzielst du nur, wenn du einen Lauf hast. Und der Gegenspieler, also das war nicht irgendwer, das war mein Davinson Sanchez, der ja auch einen riesen Körper hat. Also Gündogan hat sich da einfach locker durchgesetzt, konnte den wegdrücken, dann schön den Ball auf den linken gelegt, in die Ecke geschossen. Also wie ein Top-Stürmer, das ist unfassbar, was der im Moment vorm Tor macht.
Zu den anderen Spielen. Brighton und Aston Villa trennen sich in einem müden Kick 0-0. Southampton verliert zu Hause erneut gegen die Wolves, dieses Mal mit 1-2. Ralf Hasenhüttels Negativserie hält an. West Brom holt zu Hause ein Unentschieden gegen Man United 1-1. Arsenal gewinnt zu Hause gegen Leeds 4-2. Everton zu Hause mit einer Niederlage gegen Fulham. Sehr wichtiger Sieg für Fulham. 2-0 gewinnen sie da. West Ham untermauert seine Europa-Ambitionen und schlägt Sheffield mit 3-0 und abschließend gewinnt Chelsea gegen Newcastle mit 2-0. Das soll es gewesen sein mit diesem 24. Spieltag. Wir bedanken uns wieder einmal sehr fürs Zuhören und sagen auf jeden Fall bis nächste Woche.
Jo, ciao.